zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Vorstellung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und Ihnen ein bisschen was aus meiner Forschung vorzustellen. Am Anfang noch ein paar Worte zu meiner Person. Es ist auch schon einiges gesagt worden. Ich bin Soziologe und befasse mich eben seit längerer Zeit mit dem großen Themenfeld Sterben, Tod und Trauer. Ich mache das empirisch. Das heißt, ich sitze also nicht nur am Schreibtisch und lese dicke Bücher, sondern ich bin auch viel unterwegs. Ich bin persönlich vor Ort, im Prinzip überall dort, wo eben Sterblichkeit und Gesellschaft einander begegnen. Mal so ein kleiner Überblick über verschiedene Bereiche, die ich mir jetzt mittlerweile schon angeschaut habe. Also es ist zum einen eben, sind es die Bedingungen des Sterbens heutzutage. Wo wird eigentlich gestorben? Unter welchen Bedingungen wird gestorben? Im Krankenhaus, im Pflegeheim, aber auch im Hospiz. Das betrifft aber auch die Frage nach der Selbstbestimmung am Lebensende, also das Thema Sterbehilfe, das ja auch entsprechend kontrovers diskutiert wird. Da gibt es ja einige Diskurse um dieses Thema. Das betrifft aber auch die institutionelle, ja, ich möchte mal sagen, Verwaltung des Todes, der Umgang mit dem toten Körper, etwa im Kontext der Medizin, aber auch im Feld der Bestattungskultur. Es geht mir im Prinzip um sämtliche soziale Mechanismen, die in Gang gesetzt werden, wenn jemand stirbt. Das heißt, ich schaue mir verschiedene Orte der Bestattung auch an. Das kann der Friedhof sein, das können aber auch andere Orte sein. Und hier lässt sich, und das werden Sie wissen aus Ihrer Praxis, hier lässt sich ein gravierender Wandel beobachten, der wiederum auf verschiedene gesellschaftliche Prozesse zurückgeht. Und dieser Wandel sorgt eben dafür, dass sich Bestattungs- und Trauerorte in mehrerlei Hinsicht verändern. Nicht nur Orte verändern sich, sondern eben auch die Art und Weise, wie Menschen umeinander trauern, wie sie einander erinnern, das sowohl im privaten Umfeld als auch in der Öffentlichkeit. Ich beschäftige mich aber auch mit ja so vermeintlich abseitigen Themen wie beispielsweise der Trauer um verstorbene Tiere, aber eben auch Trauerformen im Internet, darum wird es ja auch heute gehen. Also die Frage ist dann immer, inwiefern beeinflusst denn die Digitalisierung unseren Umgang mit dem Tod, unseren Umgang mit Sterben, mit Trauer und auch mit Erinnerung? Das hier ist auch schon gesagt worden. Ich führe meine Arbeiten sowohl in Einzelarbeit durch, aber eben auch mit Kolleginnen und Kollegen zusammen. Wir haben vor einiger Zeit den Arbeitskreis Thanatologie gegründet. Dieser Arbeitskreis dient letzten Endes dem wissenschaftlichen Austausch. Wir veranstalten in regelmäßigen Abständen Workshops und wir veröffentlichen gemeinsame Texte und Bücher, unter anderem auch das Jahrbuch für Tod und Gesellschaft. Also ein eigenes Publikationsorgan, das wir da geschaffen haben, in dem man eben auch viele verschiedene wissenschaftliche Beiträge nachlesen kann, die sich jeweils aus eigener Perspektive mit diesem Themenfeld Sterben, Tod und Gedenken auseinandersetzen. Die dritte Ausgabe des Jahrbuchs erscheint in wenigen Wochen. Sie können auch sämtliche Ausgaben online kostenfrei herunterladen. Eine Studie zum Wandel der Bestattungskultur, da habe ich untersucht, inwiefern denn der rituelle Umgang mit Sterblichkeit und mit toten Körpern sich so in den letzten 30 Jahren verändert hat und welche gesellschaftlichen Triebkräfte für diesen Wandel verantwortlich sind. Eine anschließende Untersuchung an der Universität Passau zur Autonomie der Trauer befasste sich mit verschiedenen Formen des selbstbestimmten Trauerhandelns. Und wir haben das an einem konkreten Beispiel gemacht, nämlich am Beispiel einer in Deutschland aktuell noch verbotenen Praxis, nämlich es ging in diesem Projekt um die private Aneignung von Totenasche. Im darauffolgenden Projekt zur Pluralisierung des Sepulkralen, ebenfalls an der Universität Passau, ging es uns ganz allgemein um Trauer in der modernen Gesellschaft. Also wir haben uns einfach gefragt, was bedeutet es denn heutzutage, um einen verstorbenen Menschen zu trauern? Und welche Relevanz haben dabei normative, räumliche, zeitliche, aber auch materielle Dimensionen? Hierzu passt dann auch das anschließende Projekt in Kooperation mit der Universität Rostock zum Thema Artefakt und Erinnerung. Da haben wir uns dann eben auseinandergesetzt, auch wieder empirisch mit verschiedenen Trauer- und Erinnerungsobjekten. Also es ging uns um die Rolle der Materialität im Trauerprozess. Das haben wir auch wieder an einem ganz konkreten empirischen Beispiel gemacht, nämlich am Umgang mit sogenannten Aschediamanten. Die meisten von Ihnen wissen das wahrscheinlich. Man kann aus Totenasche, aus Kremationsasche Edelsteine pressen. Und das haben wir uns angeschaut. Wir haben mit Menschen gesprochen, die diese Erinnerungsobjekte erworben haben. In Deutschland wohlgemerkt, wo diese ganze Praxis auch eigentlich illegal ist. Das war dann eben so dieses Spannungsfeld zwischen einerseits autonomen Handeln, andererseits aber auch wieder einem Ordnungsgedanken. Und jetzt sind wir auch schon beim aktuellen Forschungsprojekt. Ich sehe gerade, das ist leider ein bisschen abgeschnitten, aber ist auch eingangs schon gesagt worden, jetzt aktuell bin ich an der Universität Tübingen beschäftigt und da geht es eben um das Forschungsprojekt, das auch heute Thema sein wird. Also das digitale Weiterleben durch Technologien der künstlichen Intelligenz. Also dieses Phänomen schaue ich mir eben gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen an, aus verschiedenen disziplinären Perspektiven. Also ich mache das eben aus der Perspektive der Soziologie, aber wir haben eben auch theologische Aspekte mit dabei, religiöse generell, sicherheitstechnologische Fragen. Also was heißt es denn auf einer technologischen Ebene, solche Programme, solche Anwendungen zu programmieren? Aber auch juristische Fragen stellen sich natürlich, also wie sollte denn der rechtliche Rahmen sein, innerhalb dessen das Ganze Anwendung findet, aber auch Ethik ist natürlich mit im Spiel. Was sich dahinter jetzt genau verbirgt, werde ich im Laufe dieses Vortrags noch weiter veranschaulichen. Mein Anwendungsbeispiel betrifft eine konkrete Technologie, die zugegebenermaßen noch an ihren Anfängen steht und zumindest auf den ersten Blick noch keine besonders hohe Relevanz im Bereich der Trauer- und Gedenkkultur hat. Das könnte sich aber mit voranschreitendem technologischen und sozialen Wandel in Zukunft ändern. Es geht dabei also um eine ganz spezielle Facette der Digitalisierung, beziehungsweise um die Frage, welche Rolle denn Technik bei der Evokation von sozialer Präsenz im Kontext des Lebensendes spielt. Ja, das Bedürfnis nach einer über den Tod hinaus reichenden Präsenz ist bekanntlich schon sehr alt. Im Laufe der Geschichte kam es immer wieder auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck und wurde zugleich auch auf unterschiedliche Art und Weise beantwortet. Wie Menschen sich an ihre Verstorbenen erinnern und auf welche Weise Letzteren eine soziale Präsenz zukommt, hängt nicht zuletzt auch von den verfügbaren Techniken ab. Beides lässt sich wohl nur schwer voneinander trennen. Hier ließen sich nun verschiedene Beispiele anführen, also vielleicht einmal das Medium Sprache allein schon, aber eben auch jedwede Form der Körperrepräsentation anhand unterschiedlicher Materialität, also von den Höhlenmalereien über Steinskulpturen, Totenmasken, Gemälden bis hin zur Fotografie und zur Videografie. Ich denke, dass insbesondere Bilder eine große Rolle spielen heutzutage im Sepulkral- und Memorialkontext. Man denke etwa an sogenannte Sterbebildchen oder an aufgestellte Fotos während einer Trauerfeier, Bilder an Gräbern, die hierzulande auch zunehmen, oder auch an anderen öffentlichen und privaten Orten. Und spätestens seit den 1970er und 80er Jahren erhielt eben auch die Videografie Einzug in die Haushalte. Nun konnten eben auch bewegte Bilder aufgenommen werden und wiedergegeben werden und sie wurden zu einem festen Bestandteil des Familiengedächtnisses. Seit längerem gibt es nun aber schon Fotos und Videos nicht nur in analoger Form, sondern eben auch in einer digitalen Variante. Das ist für unser Thema insoweit wichtig, als dadurch eben auch wieder neue Verwendungsweisen entstehen, wenn wir auf das digitale Weiterleben durch künstliche Intelligenz schauen. Ja, ich denke, es lässt sich nicht leugnen, dass der Umgang mit Sterben, Tod und Trauer immer stärker von digitalen Technologien geprägt wird. Tagtäglich hinterlassen Menschen wissentlich, aber auch unwissentlich eine Vielzahl von digitalen Spuren. Nur selten dürfte dabei der Gedanke aufkommen, dass manches davon später einmal im Zeichen von Trauer und Erinnerung relevant werden könnte. Ja, welche Bedeutung die Digitalisierung für die zeitgenössische Sterbe-, Trauer- und Erinnerungskultur haben kann, wurde zuletzt insbesondere während der Covid-19-Pandemie erkennbar. Die zeitweiligen Kontaktbeschränkungen haben viele Akteure in diesem Bereich zu innovativen, überwiegend digitalen Lösungen herausgefordert. Was das ungefähr bedeuten kann, also Tablets in einem Krankenhaus, über die Menschen vom Sterbebett aus in Kontakt zu ihren Angehörigen treten können, oder eben Trauerfeiern, die im Internet gestreamt werden. Die hierdurch ermöglichte Partizipation aus der Ferne zeigte die Potenziale entsprechender Technologien auf. Doch nicht erst seit Corona, sondern im Prinzip schon seit etwa 30 Jahren lassen sich verschiedene Online-Angebote beobachten. In den 1990er Jahren tauchte erstmals der sogenannte virtuelle Friedhof auf. Der virtuelle Friedhof, der seinem analogen Vorbild auch in optischer Weise nachempfunden ist. Das heißt, man kann in diesem virtuellen Friedhof elektronisch generierte Grabstätten anlegen, wobei das wiederum interessant ist, denn hier fehlt ja eigentlich der materielle Körper. Also ein virtueller Friedhof kommt ohne Leiche aus. Das ist ja ein gravierender Unterschied zum analogen Friedhof. Man kann also diese Grabstätten anlegen. Man kann sie per Mausklick relativ einfach verändern. Man kann zum Beispiel digitale Blumen oder andere Grabbeigaben ablegen oder virtuelle Kerzen entzünden. Und auch andere Online-Angebote, wie zum Beispiel Gedenkseiten, die sich in ihrer Komplexität auch immer weiter steigerten. Ja, auch die gibt es, und auch hier kann man entsprechende Inhalte platzieren und mit anderen Menschen teilen. Zum Teil kann man auch über solche Portale mit anderen Personen in Kontakt treten. Das können auch Personen sein, die den Verstorbenen oder die Verstorbene auch gar nicht zwangsläufig gekannt haben müssen. Also auch dieser kommunikative Aspekt spielt hier eine große Rolle. Das ist wiederum auch die Kernidee von Trauerforen, in denen sich eben Menschen über ihren Verlust und damit verbundene Erfahrungen, Gedanken und Gefühle miteinander austauschen können. Solche Foren werden zum Teil auch von professionellen TrauerbegleiterInnen moderiert, und generell findet Trauerbegleitung mittlerweile zunehmend auch online statt, etwa in Form von Chats, Videogesprächen oder eben speziell für diesen Zweck entwickelte Apps. Dass das Lebensende längst auch ein Thema in Social Media geworden ist, wird zum einen daran ersichtlich, dass Menschen auf entsprechenden Plattformen über Sterben, Tod und Trauer miteinander ins Gespräch kommen können. Zum anderen wird das Thema aber auch spätestens dann akut, wenn ein Nutzer verstirbt und eine Profilseite zurücklässt. Nicht selten kommt es vor, dass Menschen diese Seite trotz oder gerade wegen des Ablebens des vormaligen Besitzers aufrufen und auf diesem Weg Kontakt zu ihm suchen. Auch wenn es wohl nicht den ursprünglichen Intentionen der BetreiberInnen entsprechen dürfte, sind Social-Media-Plattformen längst auch zu virtuellen Adresspunkten von Trauer und Gedenken geworden. Das kann man unter anderem bei Facebook sehen, wo manches verwaiste Profil in einen sogenannten Gedenkzustand mit entsprechenden Funktionen versetzt wird. Das kann man aber auch bei YouTube sehen, wo sich inzwischen eine Vielzahl von Videos findet, die zum Gedenken von meist jungen Verstorbenen erstellt und veröffentlicht werden. Die Inanspruchnahme digitaler Medien stellt sich vor diesem Hintergrund als ein Weg dar, Menschen über ihren Tod hinaus Präsenz zuzuschreiben, also eine digital generierte, computergestützte soziale Präsenz. Eine weitere technische Steigerung bieten nun solche Dienste, deren Nutzer die digitale Repräsentation von Verstorbenen nicht lediglich rezipieren, sondern gewissermaßen in Dialog mit ihr treten können. Hierzu wird das Kommunikationsverhalten einer verstorbenen Person, darin aufscheinende Charaktereigenschaften und mithin auch ihre frühere äußere Erscheinung möglichst detailgenau simuliert. Und dafür braucht man zweierlei. Zum einen braucht man große Mengen digital archivierter Daten der verstorbenen Person, etwa schriftliche Selbstauskünfte, Erlebnisberichte, Social-Media-Postings, E-Mails, Messenger-Verläufe, Kalendereinträge, aber auch Fotos, Videos und andere persönliche Dokumente. Zum anderen kommt es zur Anwendung von künstlicher Intelligenz, also von solchen Technologien und IT-Systemen, die menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen aus Erfahrung, Planen und Kreativität imitieren. Die KI wird also mit einer großen Menge hinterlassener Daten trainiert und je besser die Datengrundlage und je besser die Technik, desto ähnlicher soll eben dieses virtuelle Abbild seinem analogen Vorbild werden können. Bei der digitalen Repräsentation handelt es sich meist um sogenannte Chatbots oder um Avatare, während Chatbots darauf ausgelegt sind, textbasierte Unterhaltung mit einer realen Person zu führen, handelt es sich bei Avataren um digitale Figuren, die Personen nicht nur in Form von Text, sondern eben auch in visueller und mitunter auch in auditiver Hinsicht repräsentieren. Mithilfe entsprechender Software ist es also möglich, die Stimme einer bestimmten Person zu synthetisieren. Und auf diese Weise sind Chatbots und Avatare also in der Lage, Gespräche mit den Anwenderinnen zu führen und ihnen Geschichten zu erzählen, Ratschläge zu erteilen oder schlichtweg gemeinsame Erinnerungen hervorzurufen, ganz so, als handle es sich tatsächlich um die verstorbene Person. Sie sagen dann also Dinge, die die Verstorbenen zu Lebzeiten zwar nicht gesagt haben, die sie aber aller Wahrscheinlichkeit nach gesagt haben könnten. Also das ist im Prinzip so diese Kernidee. Was würde der Verstorbene jetzt sagen? Das muss ich mir jetzt nicht mehr imaginieren, sondern jetzt kommt tatsächlich ein entsprechendes digitales Feedback. Es gibt mittlerweile doch einige Anwendungsgebiete für die Techniken, die ich gerade damit angedeutet habe. Bevor ich nun auf den sozialen Nahraum, also auf den Privatbereich zu sprechen komme, möchte ich mir zunächst noch mal ein paar andere Kontexte genauer anschauen. Da haben wir zum einen die Unterhaltungsindustrie. So können etwa verstorbene Musiker wie Michael Jackson oder Elvis dank entsprechender Technologien ihr postmortales Bühnencomeback feiern. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach ihrer Trennung brachten die Beatles Ende letzten Jahres einen neuen Song auf den Markt. Nach der Studioaufnahme äußerte sich das wiederum noch lebende Bandmitglied Ringo Starr über Lennons KI-basierte Präsenz wie folgt. Noch dichter an das Gefühl, ihn wieder bei uns im Raum zu haben, werden wir niemals kommen. Allein deshalb war das wahnsinnig emotional für uns alle. Es war wirklich so, als ob John wieder bei uns wäre. Echt verrückt. Ja, und auch die schwedische Popband ABBA, deren Mitglieder bekanntlich noch allesamt leben, verband ihre Reunion im Jahr 2021 mit der Generierung von Avataren ihres jüngeren Selbst. Diese können die Bandmitglieder schon jetzt bei Bühnenauftritten vertreten und stehen auch für künftige Konzerte weiterhin zur Verfügung, und zwar unabhängig von der körperlichen Verfassung ihrer Originale. Ähnliche Entwicklungen zeichnen sich innerhalb der Filmindustrie ab, wo SchauspielerInnen nicht mehr ausschließlich von analogen, sondern zunehmend auch von digitalen Doubles repräsentiert bzw. ersetzt werden. Neben offensichtlich ökonomischen Erwägungen verbirgt sich dahinter eine aus Zuschauersicht attraktive Aussicht, denn so kann man beliebte Schauspielerinnen bzw. deren Replikate auch lange nach deren Karriere bzw. Lebensende in neuen Filmen und Rollen sehen. Und hier sind die technischen Mittel, die unter anderem auch die digitale Verjüngung oder sonstige Körpermodulationen beinhalten, noch lange nicht an ihre Grenzen gelangt. Es wird spannend sein zu beobachten, welche langfristigen Auswirkungen sich hieraus für die Schauspielbranche ergeben, insbesondere mit Blick auf die Ersetzbarkeit von realen Personen. Jetzt kann man fragen, warum zeige ich Ihnen das? Ja, es handelt sich um eine berühmte Rede von Kennedy. Die Rede ist deshalb so berühmt, weil er sie nie gehalten hat. Ursprünglich hätte Kennedy sie am 22. November 1963 in Dallas vor 2600 geladenen Gästen vortragen sollen, wäre er nicht kurz vor seiner Ankunft einem tödlichen Attentat zum Opfer gefallen. 55 Jahre später, also im Jahr 2018, ist es nun gelungen, die Rede zu rekonstruieren und Kennedys Stimme anhand von 831 bestehenden Tonaufnahmen zu imitieren. Das Ergebnis ist ein 22-minütiges Audiodokument von einer Rede, zu der es in Wahrheit nie gekommen ist. Und auch im Bildungssektor bzw. im geschichtsdidaktischen Kontext finden entsprechende Technologien Anwendung. Ein Beispiel ist das New Yorker Museum of Jewish Heritage. Dort werden nämlich mithin noch lebende, aber in absehbarer Zeit eben verstorbene Holocaust-ZeitzeugInnen durch dreidimensionale Nachbildungen repräsentiert. Dabei handelt es sich aber nicht bloß um stumme Exponate, die auf einer rein visuell-körperlichen Replikation beruhen. Vielmehr ist es so, dass auf der Grundlage zahlreicher lebzeitig geführter Interviews, in denen eben die ProtagonistInnen mehrere hundert Fragen zu verschiedenen Themen beantwortet haben, die werden dann quasi mit Hilfe einer Software, wird aus diesem Interviewmaterial werden entsprechende Sequenzen ausgewählt, auch mit Spracherkennung wird da gearbeitet, damit dann Museumsbesucher im Prinzip Fragen stellen können und dann wird aus diesem Filmmaterial quasi die passende Sequenz ausgewählt, sodass sich das dann so anfühlt, als wäre das eine Unterhaltung in Echtzeit. In Wahrheit sind aber die Antworten schon mal kürzere, mal längere Zeit vorher aufgezeichnet worden. Ja, das ist also die Idee, dass diese digitale Repräsentation auch und vor allem dann noch Auskunft geben kann, wenn die ZeitzeugInnen selber eben nicht mehr am Leben sind und dass es eben auch noch in ferner Zukunft möglich sein kann, dass sie kontaktiert werden von Menschen, teilweise auch von Menschen, die heute noch gar nicht geboren sind. Also dass sich da auch Generationen einander begegnen, die zu völlig verschiedenen Zeiten gelebt haben. Ja, von der öffentlichen Erinnerungskultur möchte ich nun die Brücke schlagen zum digitalen Weiterleben von Privatpersonen, an denen also kein signifikantes öffentliches, dafür aber ein umso größeres persönliches Interesse besteht. Schon jetzt tummeln sich nämlich einige Start-up-Unternehmen auf einem neuen Wachstumsmarkt der Digitalwirtschaft, der häufig unter dem Label der Digital Afterlife Industry zusammengefasst wird. Die Anbieter kommen vor allen Dingen aus den USA, aber auch aus Ostasien. Und ihre Dienstleistungen lassen sich auch im Einzelnen nochmal näher differenzieren. Es gibt beispielsweise Dienste, die es ermöglichen, dass man zu Lebzeiten Sprachdateien aufnimmt, in denen man dann auch sich zu bestimmten Fragen umfassend äußert. Und nach dem Tod können dann im Prinzip die Hinterbliebenen dann ihrerseits diese App benutzen und dann selber auch Fragen hineinsprechen oder reinschreiben in die App. Und dann ist es so ähnlich wie bei dem Beispiel, das ich vorhin angebracht habe, dann wird auch wieder aus diesen Sprachaufzeichnungen der verstorbenen Person werden dann auch wieder passende Sequenzen ausgewählt, sodass man auch hier den Eindruck hat, da antwortet mir jemand. Das ist noch eine relativ simple Form, weil hier eben noch nicht mit generativer KI gearbeitet wird, also hier wird dann eher selektiert, aber das, was eben ausgegeben wurde, ist tatsächlich das, was die verstorbene Person auch wirklich gesagt hat. Diese Unterscheidung wird nachher noch wichtig sein. Denn eine weitere Variante besteht eben darin, ich hatte es ja gerade schon angedeutet, dass man tatsächlich aus dem Material, das die Verstorbenen hinterlassen, wirklich neuen Output generiert. Also das ist quasi jemanden sowas gibt wie einen digitalen Zwilling, so wird es zumindest genannt, eine digitale Kopie meiner selbst. Und die kann dann schon, auch schon zu Lebzeiten übrigens, bestimmte Aufgaben in meinem Sinne übernehmen. Die kann beispielsweise Mails von mir beantworten oder bestimmte Inhalte veröffentlichen im Internet und so weiter und so fort. Und die Idee ist tatsächlich, wenn dann das Original sozusagen nicht mehr am Leben ist, dann existiert dieser digitale Stellvertreter weiter. Und kann dann auch eben immer im Sinne des Originals neuen Output generieren. Also so eine Art digitale Daseinsverlängerung mit entsprechender Technologie, eben das Erzeugen neuer Inhalte, die aber dann auch wieder nicht aus heiterem Himmel kommen, sondern die durchaus angelehnt sind an die mutmaßlichen Antworten oder Ansichten der verstorbenen Person. Man könnte jetzt diese einzelnen Angebote im Detail nochmal genauer unterscheiden. Ich denke, es genügt, wenn man sich klar macht, dass der Kerngedanke eigentlich immer derselbe ist, nämlich, dass das Ende des Lebens nicht zwangsläufig das Ende der Beziehung sein muss. Und eben auch nicht das Ende von sozialer bzw. kommunikativer Präsenz. Man könnte, wenn man so will, nochmal unterscheiden zwischen den Benutzergruppen. Wir haben zum einen eben Angehörige von Verstorbenen, die quasi jetzt mit deren Avataren kommunizieren können und interagieren können. Wir haben aber auch Personen, die quasi den eigenen Tod antizipieren. Ob das jetzt in naher Zukunft ist oder in ferner Zukunft, aber es geht eben darum, sich mit seiner eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen und sich zu fragen, was soll denn mal von mir überdauern? Soll überhaupt irgendwas überdauern? Und wenn ja, wie sieht es denn dann mit digitalen Daten aus? Also, dass man dann quasi die Möglichkeit hat, so sagen es zumindest die Anbieter, so eine Art persönliches digitales Vermächtnis zu schaffen, das dann eben durchaus auch mit KI-Anwendungen weiter existieren kann und mithin eben auch kommunikationsfähig ist. Das ist ganz interessant, sich auch so ein bisschen das Marketing anzuschauen. Ich habe Ihnen ja auch hier ein paar Beispiele mitgebracht. Also wie wird denn da geworben? Wer wird denn da angesprochen? Interessant ist eben, dass in der Regel Personen der zweitgenannten Benutzergruppe angesprochen werden. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Unternehmen sagen, mach ein Avatar aus deinen Verstorbenen und kommuniziere weiter mit denen, sondern es ist eher so, dass sie sagen, sorge dich um dich selbst. Also sorge dich quasi um dein eigenes digitales Vermächtnis und gestalte deinen Avatar doch schon zu Lebzeiten im Prinzip nach deinen persönlichen Vorstellungen, dass gar nicht andere Menschen in die Verlegenheit kommen, das dann tun zu müssen. Das ist so ein bisschen die Rhetorik dabei. Ja, welche konkreten Anwendungsszenarien der Markt unter anderem bereithält, möchte ich Ihnen kurz anhand zweier Beispiele aus dem Ausland veranschaulichen. Das Beispiel kommt aus Großbritannien. Da ist vorletztes Jahr eine 87-jährige Frau verstorben. Die hat Folgendes gemacht. Sie hat vor ihrem Tod einen Dienst in Anspruch genommen, den zufälligerweise ihr Sohn entwickelt hat. Ihr wurden insgesamt 250 Fragen zu ihrem Leben gestellt. Diese Fragen hat sie ausführlich beantwortet. Sie wurde dabei von mehreren Kameras, also 20 Kameras um genau zu sein, von unterschiedlichen Perspektiven gefilmt, dass dann so eine Art 3D-Bild erzeugt werden konnte. Und das ist übrigens die gleiche Technologie, wie vorhin schon im Kontext der digitalen Holocaust-Zeugnissen vorgestellt wurde. Also es ist wirklich die gleiche Technologie, jetzt halt hier eben für den Privatbereich. Also ich werde dann gefilmt, ich spreche ganz viel, ich beantworte viele Fragen. Ich hinterlasse also ganz viel digitales Material, das dann eben wieder weiterverarbeitet werden kann. Und dann ist es dann eben so gewesen, dass die Person dann auch verstorben ist, die Frau. Sie wurde dann beigesetzt, es gab eine Trauerfeier und im Rahmen dieser Trauerfeier haben sich die Hinterbliebenen, die Trauergemeinde dann versammelt. Soweit, so gut. Hier ist allerdings die Besonderheit, dass dann eben plötzlich die Verstorbene auf einem Bildschirm zu sehen war. Nicht nur das, die Gäste konnten ihr auch Fragen stellen im Sinne einer simulierten Live-Konversation und sie hat dann auch entsprechend geantwortet. Ein weiteres Beispiel stammt aus Südkorea. Vielleicht kennt das manche auch schon. Das ist tatsächlich, hat eine relativ hohe Bekanntheit erlangt, wer es noch nicht kennt. Ich erkläre das mal kurz. Also ein TV-Sender hat im Jahr 2019 ein Experiment in Auftrag gegeben. Im Mittelpunkt dieses Experimentes steht eine junge Mutter, deren 7-jährige Tochter 2016 an einer schweren Erkrankung gestorben ist und die letzten Lebensmonate ja körperlich gezeichnet in einem Klinikbett verbringen musste. Der TV-Sender hat der Mutter dann angeboten, mit einer Firma zusammenzuarbeiten, die sich auf virtuelle Realität spezialisiert hat. Es wurde daraufhin ein virtuelles Abbild der Tochter erschaffen. Die Stimme wurde aus vorhandenen Video- und Tonaufzeichnungen extrahiert und für diesen Avatar synthetisiert. Dann hat die Mutter eine sogenannte VR-Brille aufgesetzt bekommen. Sie hatte so berührungssensitive Handschuhe bekommen, mit denen sie auch ein haptisches Feedback bekommt. Und sie konnte nun also mit einer Simulation ihrer verstorbenen Tochter in Echtzeit kommunizieren. Als Setting der tränenreichen Begegnung wurde ein virtueller Park gewählt, der nicht zufällig auch wieder einem konkreten Ausschnitt aus der analogen Welt nachempfunden wurde, nämlich jenem Ort, den beide früher gemeinsam besucht haben. Also tatsächlich ein echter Park, der hier ja dann simuliert wurde. Die Mutter wurde dann im Anschluss gefragt, wie es ihr mit dieser virtuellen Begegnung ergangen ist. Und sie sagte eben, dass sie ihrer Tochter jetzt noch mal nahe sein konnte, ihr noch ein paar letzte Dinge mitteilen wollte und dass ihr dieses virtuelle Treffen geholfen habe. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, von welchem Format wir hier reden. Das ist eine Fernsehsendung, also ein sehr spezielles Setting, in dem die Mutter da befragt wurde. Der Videoausschnitt, der ist übrigens schon nach wenigen Tagen, wurde der millionenfach angeklickt und hat ein ganz gemischtes Feedback erzeugt. Während manche der Zuschauer Rührung und Mitgefühl artikulierten, zeigten sich andere zutiefst bestürzt und äußerten auch Vorwürfe in Richtung der TV-Produzentinnen, denn letztere hätten hier ein persönliches Trauerschicksal zu einem Spektakel und einer massenmedial konsumierbaren Ware instrumentalisiert, um auf diesem Weg voyeuristische Interessen zu bedienen und Einschaltquoten zu erhöhen. Nichtsdestotrotz, denke ich, zeigt sich hieran, wohin der technische Wandel im Kontext von Sterben, Tod und Trauer in Zukunft noch führen kann. Ja, wir können an den bisher gezeigten Beispielen zumindest schon mal erkennen, dass sich Trauer und Gedenken mehr denn je losgelöst haben von konkreten räumlichen Fixierungen. Zwar sind traditionelle Orte wie etwa das Friedhofsgrab keineswegs bedeutungslos geworden, jedoch zeichnet sich gegenwärtig ein gewisser Trend zur Delokalisierung ab, der eben durch die heutigen Möglichkeiten des Internets noch weiter forciert wird. Also mit Delokalisierung meine ich jetzt eben nicht, dass Räume generell keine Bedeutung mehr haben, aber ich sage eben, dass es eine Entkoppelung durchaus gibt von beispielsweise dem Beisetzungsort auf der einen Seite und dem Trauerort auf der anderen Seite. Also Trauer ist entkoppelt von festen Orten, von immobilen Lokalitäten. Wir sprechen hier aber nicht nur von Delokalisierung, sondern auch von Dekorporalisierung, also eine, wenn man so möchte, Entkörperlichung. Das heißt jetzt auch nicht, dass Körper überhaupt keine Bedeutung mehr beim Trauern spielen. Damit ist einfach nur gesagt, dass die materiellen, ich nenne es mal Hinterlassenschaften eines Menschen, also mit anderen Worten seine Leiche, nicht mehr so stark im Zentrum von Trauer und Erinnerung stehen, wie das früher noch der Fall war. Das erkennen Sie unter anderem eben daran, dass solche Rituale, in denen der tote Körper noch eine große Bedeutung spielte, wie etwa die Aufbahrung, heutzutage eben weitaus weniger praktiziert werden, als das früher noch der Fall war. Auch das gibt es natürlich noch in manchen Regionen mehr als in anderen, aber generell scheint doch eher die Mentalität sich durchzusetzen, dass der tote Körper eigentlich etwas ist, von dem man sich möglichst schnell trennen muss. Und auch der Ort, an dem dieser Körper beigesetzt wird, der ist, wie gesagt, für viele Menschen noch wichtig, das wird er auch weiterhin sein, aber eben nicht mehr für alle. Zumindest ist es ein Ort geworden, über den man diskutieren kann, ob man den überhaupt braucht. Also wir haben in unseren Studien eben durchaus auch mit vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, ich brauche dieses Grab eigentlich nicht. Das Grab existiert zwar, ich pflege es aus konventionellen Gründen, aber meine eigentliche Trauer findet doch ganz woanders statt. Und das kann man jetzt anschlussfähig machen für unser Thema, denn ich hatte es vorhin ja schon angedeutet, auch das Internet und die Reminiszenzen im Internet kommen ja für gewöhnlich ohne diese materielle Körperlichkeit aus. Und da gibt es durchaus noch einige Unterschiede, auch wenn man jetzt mal vergleicht das materielle und das virtuelle Grab in Anführungszeichen. Also einmal eben die irreversible Verortung des Leichnams, die bei dem analogen Grab natürlich der Fall ist, die auch zu gewissen Problemen führt. Also gerade in einer Gesellschaft, die ja als hochgradig mobil bezeichnet wird, stellt sich dann eben auch die Frage, wie passt das eigentlich in eine mobilisierte Welt, wenn doch der Leichnam oder das Grab immer an einem immobilen Ort ist. Dann erlauben diese virtuellen Pendants auch eine gewisse Flexibilität. Das ist vorhin auch schon kurz angesprochen worden. Also man kann diese Portale nach Belieben verändern und zwar von jedem beliebigen Ort aus. Also man muss eben nicht an einer bestimmten Stelle sein, sondern es reicht im Prinzip ein WLAN-Empfang und ein entsprechendes Endgerät. Man kann das also auch immer wieder flexibel umgestalten, je nach der aktuellen Befindlichkeit. Bei den Anwendungen, die auf generativer KI basieren, kommt jetzt eben noch eine interaktive Komponente mit hinzu. statt, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die immer gleichen Sätze der Verstorbenen zu lesen bzw. zu hören oder ihre immer gleichen Körperpositionierungen auf Fotos oder Videos zu sehen, kann man jetzt eben in neuen Situationen im Prinzip neue Kommunikationsimpulse geben. Die KI kann auf neue Impulse wiederum reagieren und ist dann selbst auch imstande, eben einen neuen Output zu kreieren. Jetzt kann man natürlich auch nochmal überlegen, was sind jetzt die Besonderheiten? Und ich würde doch sagen, auch im Vergleich zu den klassischen, nenne ich es mal, Fotos und Videos, haben diese Avatare durchaus auch nochmal eine höhere Suggestivkraft. Das ist vielleicht auch einfach der Reiz, der das Ganze ausmacht. Also man schreibt diesen Avataren doch nochmal eine größere Nähe zu dem Verstorbenen zu als bei einem Foto. Bei einem Foto diskutieren wir nicht darüber, dass es den Verstorbenen nicht gleich werden kann. Ein Foto ist ein Foto und der Mensch, der repräsentiert wird auf dem Foto, ist halt nochmal was anderes. Jetzt haben wir aber die Avatare, die ja durchaus suggerieren und vorgeben, der Mensch einfach zu sein. Die sagen ja nicht, ich bin eigentlich jemand anderes, sondern die sagen ja durchaus, ja, ich bin dieser Mensch. Und darüber kann man natürlich diskutieren, was das wiederum heißt, auch für Trauerprozesse. Das werde ich auch gleich noch tun, da können wir auch gerne im Anschluss nochmal sprechen. Also Sie sehen, hier passiert offenbar etwas. Man kann auch sagen, dass gerade in der Auseinandersetzung mit Avataren von verstorbenen Personen immer so eine Ambivalenz vorliegt von Vertrautheit auf der einen Seite, aber eben Überraschung auf der anderen Seite. Das heißt, auf der einen Seite, so zumindest versprechen das ja die Anbieter, wird es eben möglich, die verstorbene Person in ihrer digitalen Repräsentation wiederzuerkennen. Andererseits weiß man aber als anwendende Person ja aufgrund der schwer durchschaubaren Prinzipien des Algorithmus nie zu 100% genau, was denn diese Repräsentation auf einen bestimmten Impuls sagen wird, wie sie als nächstes reagieren wird, was sie ihrerseits mitteilen wird und so weiter und so fort. Das ist wiederum auch eine Unterscheidung zur Foto- und Videografie. Da sind es tatsächlich die immer gleichen Dinge, die man sieht, auch wenn man sie zu unterschiedlichen Zeiten vielleicht unterschiedlich interpretiert, aber die Inhalte ändern sich nicht. Und hier bei den Avataren ändern sich die Inhalte. Letzten Endes kann man also sagen, dass diese betreffenden Dienste ja eigentlich nur eine weitere Etappe bedeuten, des menschlichen Bemühens, mit Verstorbenen in Kontakt zu kommen bzw. zu bleiben. Analoge Formen der Kontaktaufnahme, wie zum Beispiel am Grab, im Gebet oder in bestimmten Alltagssituationen, übersinnliche Verbindungen, etwa im Rahmen einer Seance oder esoterisch angehauchte Deutungen bestimmter Erlebnisse als Zeichen der Verstorbenen oder eben schlichtweg die Imagination, wie er oder sie jetzt als nächstes reagieren würde. All das erfährt hier sozusagen ein digitales Pendant. Und dieses In-Kontakt-Bleiben treibt wiederum eine Idee auf die Spitze, die heutzutage unter dem Schlagwort der Continuing Bonds Einzug erhalten hat in die moderne Trauerforschung. Vielleicht ist Ihnen das Konzept ja auch vertraut. Also Continuing Bonds widerspricht gewissermaßen den klassischen Trauermodellen, die eben besagen, dass sich erfolgreiche Trauerarbeit durch eine allmähliche Ablösung und eine Loslösung der Bindung an die verstorbene Person auszeichne. Wie der Name bereits verrät, steht Continuing Bonds also gerade nicht für die Trennung, sondern für die Fortsetzung der Beziehung. Etwa indem die verstorbene Person in der Erinnerung präsent gehalten wird oder gar zur Adressatin von Kommunikation wird. Ihre physische Nicht-mehr-Präsenz wird damit nicht geleugnet. Im Vordergrund steht vielmehr die Anerkennung der veränderten Bedingungen und eine Neuausrichtung des Verhältnisses zwischen Trauernden und Betrauerten. Auf welche Weise die Beziehung zu den Verstorbenen im Sinne der Continuing Bonds nun fortgesetzt und auf welche Mittel dabei zurückgegriffen wird, ist sehr verschieden und lässt sich nicht verbindlich bestimmen. Avatare können die Bindung an Verstorbene stärken, indem sie das Gefühl der anhaltenden Präsenz bzw. Verfügbarkeit hervorrufen. Statt loszulassen, können frühere Momente gemeinsam geteilter Lebenszeit im Dialog reaktualisiert werden oder auch gegenwärtige Empfindungen und Gedanken ein digitales Feedback erlangen. Durch diese computergestützte Aufrechterhaltung der Beziehung werden Tod und Verabschiedung, so die implizite Idee, also gewissermaßen voneinander entkoppelt. Ja, und all das, was ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, Das bildet gewissermaßen den Ausgangspunkt für das vorhin schon angekündigte Forschungsprojekt an der Universität Tübingen. In diesem Projekt geht es uns unter anderem darum, eben den gesellschaftlichen Diskurs rund um das Thema digitales Weiterleben nachzuzeichnen und zu untersuchen. Im Vordergrund steht also die Frage, wie dieses Thema und damit verbundene Aspekte von VertreterInnen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppierungen verhandelt werden. Nun, muss man zunächst sagen, dass eben dieser Diskurs noch nicht allzu ausgeprägt ist. Das dürfte vor allen Dingen daran liegen, dass entsprechende Anwendungen gerade hierzulande eben noch wenig verbreitet sind. In dem Projekt verfolgen wir einen partizipativen Ansatz, indem wir die vielfältigen Sichtweisen unserer Forschungsteilnehmenden in unsere Studie ja mit einbeziehen. Da geht es auch tatsächlich darum, gemeinsam mit den Forschungsteilnehmenden auch durchaus auch Lösungen zu entwickeln. Das bedeutet eben auch, dass man bisherige Ergebnisse, die wir haben, auch immer wieder im Abgleich hat mit dem Feedback der Teilnehmenden. Im Prinzip interessieren wir uns ja für die Perspektiven all jener Personen, die sich mit Fragen des digitalen Weiterlebens auseinandersetzen, sei das nun auf privater oder auf professioneller Ebene. Und das spiegelt sich dann eben auch in der Auswahl unserer Forschungsmethoden wider. Zunächst ging es darum, Personen miteinander in Austausch zu bringen, die sich beruflich mal mehr, mal weniger mit solchen Themen rund um Sterben, Tod und Trauer beschäftigen. Also beispielsweise Personen aus dem Bereich der Psychotherapie, des Bestattungswesens, religiöse Gemeinschaften natürlich auch, aber auch Personen aus der Sterbe- und Trauerbegleitung, bis hin zu Personen, die sich aber auch professionell mit dieser Schnittstelle von Digitalisierung und Trauer bzw. Erinnerungskultur beschäftigen. Zu diesem Anlass fand zunächst eine Online-Gruppendiskussion und kurz darauf ein Workshop in Präsenz statt. Und während dieser Veranstaltung haben wir also gemeinsam über bestimmte Chancen und Risiken solcher Angebote der Digital Afterlife Industry diskutiert. Es ging dabei vor allen Dingen um die Frage, die ja vielleicht auch für uns gleich noch wichtig sein wird, ja, unter welchen Rahmenbedingungen könnten denn solche Techniken tatsächlich Anwendung finden oder ist das überhaupt von vornherein schon ausgeschlossen, weil man sagt, das ist nichts Gutes, das kann nichts Gutes sein, das kann auch nichts Gutes werden oder sind vielleicht doch bestimmte Szenarien denkbar, unter denen das durchaus auch was bringen kann. Ich habe darüber hinaus noch 17 Einzelinterviews geführt. Das mache ich im Sinne der qualitativen Sozialforschung, also das vielleicht nur ganz kurz. Ich habe jetzt keinen standardisierten Fragebogen, den wir dann durchgehen und wo ich dann Häkchen mache, sondern das sind wirklich ganz freie, ganz lockere Gespräche, die eben auch auf den jeweiligen Einzelfall dann entsprechend ausgerichtet werden können. Die gewonnenen Interviewdaten sind also demnach auch keine großen Zahlen und statistische Berechnungen, sondern das sind in erster Linie ist es Textmaterial, welches dann wiederum für feinere Analysen aufbereitet werden kann. Und das habe ich getan, das werde ich Ihnen jetzt auch gleich zeigen. Ich habe mal so ein paar Kategorien herausgearbeitet, also was sind denn so immer wiederkehrende Muster in den Gesprächen, was wird denn häufig gesagt von den Forschungsteilnehmenden, wo liegen Bedenken, wie wird argumentiert und so weiter. Ich habe jetzt natürlich auch nur eine kleine Auswahl mitgebracht aus Zeitgründen, aber wir können uns das ja gleich mal anschauen. Was mir aufgefallen ist, das ist vielleicht auch gar nicht so überraschend, dass die Forschungsteilnehmenden dieser Thematik weitgehend skeptisch gegenüberstehen. Da wird dann zum Beispiel das Thema angesprochen, dass eben die fingierte Gegenwart der Verstorbenen auf dem Bildschirm hinderlich sei für die Verarbeitung von Trauer. Und hier haben Sie mal ein paar Zitate. Also da wird dann eben auch wirklich ganz konkret ein Verständnis von Trauer zum Ausdruck gebracht, demzufolge es eben ja, Trauer gibt, die gelingen kann. Es gibt aber auch Trauer, die misslingen kann. Also hier wird jetzt eben in diesem Zitat beispielsweise gesagt, ja, ist die Rede von einer Scheinrealität. Das würde es alles erschweren, wenn wir ständig immer noch was hinproduzieren könnten und dann quasi so tun würden, als wäre diese Person noch da. Also hier wird gesagt, diese Avatare verleiten im Prinzip dazu, dass man seinen Blick abwendet von der Realität, dass man sich flüchtet in eine Scheinrealität und die implizite Idee ist eben, dass Trauer immer voraussetzt, dass man den Verlust realisiert, dass man ihn akzeptiert, das ist zwar sehr schmerzhaft in den meisten Fällen, aber das sei der wichtigste Schritt erstmal, um überhaupt zu einer gelungenen Trauer zu finden. Und diese Avatare stünden dem jetzt entgegen. Auch hier nochmal wird das bekräftigt. Also ich mag mir das nicht vorstellen und ich weiß auch nicht, wie groß die Gefahr ist, dass irgendwelche Angehörigen da in eine Parallelwelt geraten, dass sie wirklich dann in dieser extremen Situation, die Totentrauer mit sich bringen, einfach die Gefahr laufen, die Realität und das Digitale nicht mehr auseinanderzuhalten. Also hier wird im Prinzip gesagt, Realität auf der einen Seite, Digitalität, das sind zwei Sphären, die wohl schwer miteinander zu vereinbaren sind. Ja, auch hier nochmal der wichtigste Punkt ist erstmal, wie ich gerade schon gesagt habe, ich muss akzeptieren, dass der Mensch gestorben ist. Und das tue ich in diesen Möglichkeiten nicht mehr. Da kann ich mich nämlich davor flüchten, also auch hier die Flucht wieder. Da kann ich nämlich in die virtuelle Welt gehen und sagen, ja, da ist er ja noch. Also als sei das quasi ein Problem, dass man ja im Prinzip so tut, als sei der Avatar tatsächlich die verstorbene Person. Und das wiederum sei hinderlich. Eine damit zusammenhängende Idee ist, auch diese Vorstellung, dass im Prinzip die Beschäftigung mit dem digitalen Weiterleben einer Person das eigene analoge Weiterleben behindern würde. Also dass man im Prinzip auch hier wieder so ein bisschen den Blick verliert für die Realität, aber auch so ein bisschen den Blick auch für andere Aufgaben, die das Leben eben noch bereithält, auch den Blick verliert für andere soziale Kontakte. Hier ist wieder vom Loslassen die Rede. Hier heißt es, aber ein Loslassen von bestimmten Dingen, von Schmerzen, das ist ja auch hilfreich fürs Weiterleben. Und was ist, wenn der Avatar das immer wieder blockiert? Also hier scheint Loslassen eben doch eine gewisse Rolle zu spielen und der Avatar hindert einen daran. Dann wird hier gesagt, also ich stelle mir immer vor, mein Vater würde jetzt als Avatar hier im Zimmer hocken. Ich würde ja bekloppt werden. Also auch die Vorstellung, will ich das überhaupt, diese Präsenz? Oder ist eine gewisse Distanz vielleicht sogar förderlich? Dann die Frage, ja, was heißt es denn wiederum für so Autonomievorstellungen? Hier sagt jemand, das hat nichts mit Autonomie zu tun. Es ist Einschränkung von Freiheit. Also der Avatar gibt mir eigentlich nichts, sondern der nimmt mir was, nämlich meine Freiheit. Es ist Einschränkung von Freiheit, Einschränkung von Autonomie. Das kann ein Hilfsmittel und eine Krücke sein, aber wenn man sein Leben lang an der Krücke festhält, dann lernt man auch nicht mehr, das läuft. Also hier wird diese Krückenmetapher angebracht. Der Avatar kann also durchaus ein vorübergehendes Hilfsmittel sein. Er ist aber keine Dauerlösung und langfristig hält er einen eben davon ab, sich mit der eigenen Trauer zu befassen. Dann hier nochmal, das heißt, wenn die KI sozusagen wirklich diesen Menschen ähnlich ist und du hast Konflikte gehabt, dann ist das nicht so geil, glaube ich. Dann fühlst du die halt weiter. Also das ist auch nochmal ein anderer Aspekt. Was ist denn eigentlich, wenn man ein eher konfliktträchtiges Verhältnis zu dieser Person hat oder wenn da einfach gewisse Dinge im Raum stehen und jetzt werden die durch den Avatar im Prinzip reproduziert und ich habe gar nicht die Möglichkeit, das für mich persönlich zu verarbeiten. Wir hatten jetzt gerade schon von der Krücke gesprochen, man kann es noch weiter zuspitzen und das wurde auch getan, was eben sehr, sehr häufig gesagt wird, der Avatar, der hat irgendwas von so einer Droge. Also das macht süchtig und das hat eine schädliche Wirkung. Auch hier wieder ein paar Zitate. Also einmal wird hier gesagt, im ersten Moment, sagt diese Person, war das erstmal positiv, muss ich zugeben, wo ich mir gedacht habe, wow, cool, wenn das möglich ist, das ist ja der Wahnsinn. Also da, was man da für Möglichkeiten hätte. Der zweite Gedanke war aber sofort, tut es dann auch wirklich gut? Ich mache mal nur so ein Beispiel, wenn ich irgendwie gerade psychisch down bin und bin geknickt oder so, dann würde ich vielleicht auch denken so, ach, jetzt eine Zigarette oder ein Bierchen und dann kühle ich schon wieder runter. Und dann merkt man so, ah, das Bierchen, das tut mir wirklich gut und dann habe ich jeden Abend ein Bierchen und überspitze das jetzt mal so ein bisschen und am Schluss habe ich für mich die Lösung gefunden. Also auch hier der Gedanke, Avatar kann eine kurzzeitige Lösung sein, indem er auch Schmerz betäubt. Auch hier haben wir die Parallele zu dem Drogengedanken. Also kurzzeitige Betäubung, aber Betäubung heißt auch immer Ablenkung von bestimmten Dingen. Und langfristig kann das dann in der Position, die wir hier haben, keine Lösung sein, sondern es ist eher etwas, was langfristig sogar noch mehr Probleme schafft, als vorher schon da waren. Auch hier wird nochmal gesagt, also ich kann mir total vorstellen, dass es ein Suchtverhalten auslöst. Also das ist ein sehr, sehr starker Punkt, der immer wieder deutlich wird in meinem Forschungsmaterial. Noch ein anderer Aspekt, der auch häufig erwähnt wird, ist eben die Frage nach der Erinnerungshoheit. Also man muss ja nicht nur fragen, was macht ein Avatar mit meiner Trauer? Man kann ja auch fragen, was macht es denn mit der Erinnerung, wenn der Avatar ständig Dinge von sich gibt, die ja durchaus auch in Konflikt stehen könnten mit meiner Erinnerung. Also wer hat denn hier eigentlich noch die Erinnerungshoheit am Ende? Da wird befürchtet, dass im Prinzip die Interaktion mit dem Avatar die persönliche Erinnerung an die verstorbene Person in gewisser Weise überschreiben könnte und das Andenken also so in eine Form gebracht wird, die sich zwar gut verkaufen lässt, die jedoch aber durchaus von dem abweichen könnte, was man in der verstorbenen Person sieht beziehungsweise sehen möchte. Auch hier noch ein paar Zitate. Es müssen meine Erinnerungen und meine Gefühle sein, die diesen Prozess am Ende gestalten und dominieren. Und ich finde es dann schwierig, wenn ich mit einem Gegenüber konfrontiert werde, das sozusagen ein Eigenleben hat, obwohl er doch tatsächlich nur aus Daten besteht. Also so diese Idee, der Avatar entwickelt so eine Eigendynamik, die ich dann vielleicht auch gar nicht mehr so richtig kontrollieren kann. Da wird hier gesagt, das hat ja auch was damit zu tun, dass wir Narrative finden, wie wir damit weiterleben können. Und wenn da jetzt ein Bot kommt, der dann immer so sagt, ah nee, so war das aber gar nicht, dann können wir das nicht machen. Also ich hatte es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, man hat seine eigenen Narrative, mit bestimmten krisenhaften Situationen umzugehen, auch Lebenswelten innerlich zu repräsentieren von Menschen, die verstorben sind. Und was passiert denn jetzt, wenn da jemand oder etwas, je nachdem, welches meine Gedanken und meine Definitionen ständig irritiert. Das wird hier konkret befürchtet. Dann hier noch, da habe ich mit Eltern gesprochen, die ihr Kind verloren haben. Und jetzt ist halt eben die Frage, das Kind wäre heute schon ein erwachsener Mann. Wie geht man jetzt damit um? Würde man sowas nutzen, wenn es das gäbe? Oder was genau wird da gesagt? Hier wird konkret dann eben festgestellt, also das Bild, das ich habe oder was ich mir auch geschaffen habe, ich will nicht, dass eine künstliche Intelligenz daran rumfuhrwerkt. Wir fragen uns durchaus, wie würde er jetzt 8 Jahre nach seinem Tod aussehen? Aber ich will darauf keine Antwort. Also das ist ja auch immer so eine spannende Frage, würde man das denn wissen wollen? Wie wäre dieser Mensch jetzt? Es gibt Techniken, das wissen Sie vielleicht auch, wenn man alte Bilder im Prinzip digitalisiert und dann künstlich altern lässt, also Gesichter altern lässt, das halt auch bei Kindern tatsächlich, also da habe ich auch mit Eltern gesprochen, die gesagt haben, ja, ich würde das durchaus mal ausprobieren. Andere Eltern sagen aber, nein, bloß nicht. Ich möchte nicht wissen, wie mein Kind, man weiß ja auch nicht, ob das Kind heute wirklich so aussehen wird, wie die Technik das sagt, aber ich will damit mich überhaupt nicht beschäftigen. Ich will mein Bild bewahren von dieser Person. Und hier wird eben diese Gefahr gesehen, dass der Avatar da durchaus auch manipulative Züge haben kann. Wenn wir jetzt also fragen, was macht denn die Nutzung von Avataren so problematisch? Ja, wie kommen denn diese Forschungsteilnehmer überhaupt zu ihren Einschätzungen? Also da hat jetzt, das muss ich auch dazu sagen, hat jetzt keiner wirklich dezidierte Erfahrung mit der Avatar-Nutzung, aber trotzdem haben die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, durchaus eine Meinung und dann fragt man sich, warum, wie kommen die dazu? Oder um die Metapher erneut zu bemühen, was macht denn jetzt eigentlich die Droge zur Droge? Also was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Und meine Vermutung an dieser Stelle wäre, dass wenn die Befragten von Suchtgefahr, Drogen, Realitätsverlust und so weiter sprechen, dass sie da schon ein ganz bestimmtes Szenario im Sinn haben. Nämlich, ich überspitze das absichtlich, ein Avatar, der permanent verfügbar ist, der die Hinterbliebenen auf Schritt und Tritt begleitet, der aus den Daten der verstorbenen Personen ständig neuen Output generiert, sich auch mal ungefragt selbst zu Wort meldet und eben durch diese Interaktion mit den Hinterbliebenen auch sich ständig weiterentwickelt, sich womöglich sogar von der verstorbenen Person wegentwickelt und die Hinterbliebenen in ihrem Denken und Handeln massiv beeinflusst. Jetzt muss man allerdings berücksichtigen an dieser Stelle, dass das digitale Weiterleben sich ja nicht auf dieses eine Szenario verkürzen lässt. Es gibt nicht das digitale Weiterleben, genauso wenig wie es den Toten und die Trauer gibt. Also man muss hier tatsächlich so ein bisschen sich auch darauf einlassen, mal so ein bisschen den Blick zu öffnen und sich auch mal weitere Facetten anschauen. Und auch wieder bei der Frage, warum wird es denn jetzt dann so problematisch für die Person? Ich denke, wenn ich mir mein empirisches Material anschaue, kann man erstmal 2 Hauptfaktoren unterscheiden. Beziehungsweise man kann sagen, ja, anhand dieser Faktoren lässt sich vielleicht besser erklären, was ist denn so problematisch daran? Das ist zum einen eben die Frage, was passiert denn eigentlich genau mit den gespeicherten Daten der verstorbenen Person? Also was wird mit diesen Daten gemacht? Die andere Frage wäre, was sind denn die konkreten Erwartungen der nutzenden Person an das Angebot? Also was verspreche ich mir denn eigentlich von so einem Avatar? Was soll der denn können? Was soll er vielleicht nicht können? Zu welchem Zweck möchte ich diese Anwendung überhaupt nutzen? Und wenn wir uns jetzt mal diese erste Frage anschauen nach dem Ausgangsmaterial, ja, wie schon gesagt, es gibt ja Anwendungen, die das Ausgangsmaterial, also die gespeicherten Daten, unverändert lassen und nur selektiv quasi wiedergeben. Also bestimmte Sprachnachrichten, Videoaufnahmen werden einfach nur abgespielt. Das heißt, ich richte meine Frage an die Anwendung, ich bekomme eine passende Antwort, aber das Material an sich ist eben nicht verändert. Und gerade diese Angebote sind bei den Personen, mit denen ich gesprochen habe, werden die als vergleichsweise unproblematisch eingeschätzt. Und zwar deshalb, weil eben diesem Output, der da kommt, eine gewisse Authentizität zugesprochen wird. Weil, wie schon gesagt, es sind ja schließlich die Dinge, die die verstorbene Person wirklich gesagt hat und nicht lediglich gesagt haben könnte. Also Authentizität ist hier ganz, ganz wichtig. Es gibt aber, wie schon gesagt, nun auch Anwendungen, die eben neuen Output generieren und genau hieran machen sich die meisten Befürchtungen eigentlich fest. Denn man weiß halt eben nicht genau, in welche Richtung dann die Interaktion sich entwickelt. Man weiß auch nicht genau, was das mit der anwesenden Person macht, wenn jetzt plötzlich ein Output kommt, den man vorher nicht antizipieren kann oder zumindest halt schwer antizipieren kann. Und da gerade in diesem Kontext wird eben ganz verstärkt auf diese Manipulationsgefahr von Avataren hingewiesen, auch aufgrund der schon erwähnten hohen Suggestivkraft. Kommen wir zum zweiten Punkt. Was erwarten denn die Anwenderinnen von dieser Technologie? Hierzu habe ich ein, wie ich finde, sehr passendes Zitat, ein schönes Zitat mitgebracht, das es nochmal wunderbar auf den Punkt bringt eigentlich. Da sagt eine Interviewpartnerin: Mein Opi ist gestorben, da war ich 6. Ich hätte unglaublich gerne mit ihm mehr Kontakt gehabt, weil er war einfach so ein toller Mensch. Und wenn ich jetzt die Chance hätte, sozusagen noch einmal so mit ihm auch ihm nochmal Fragen zu stellen, das ist schon verlockend. Also ich glaube, wahrscheinlich ist das noch ein Unterschied, ob das jemand ist, der weiter von dir weg ist, also wie zum Beispiel ein Großelternteil, das man vielleicht nicht lange gekannt hat, oder Urgroßeltern oder so, als jetzt zum Beispiel jemand, der einem halt einfach sehr viel näher steht. Das hat dann so ein bisschen mehr was von Historisches oder Geschichtliches vervollständigen oder noch einmal jemanden auf einer anderen Seite kennenzulernen. Weil ich glaube, wenn jemand einem nahe steht, dann will man die Person ja nicht kennenlernen, sondern man will sie wiederhaben. Also wiederhaben und kennenlernen als zwei verschiedene Modi. Das Kennenlernen, das eben bedeutet, der Avatar verkörpert eine Person, der man lebzeitig nie begegnet ist oder vielleicht auch nur ganz kurz begegnet ist, an die man sich vielleicht auch gar nicht selbst aktiv erinnern kann. Das können beispielsweise die Urgroßeltern sein, die vor der eigenen Geburt bereits verstorben sind. Das hat dann eher so einen genealogischen Aspekt. Also die Frage, wer sind bzw. wer waren eigentlich meine Vorfahren? Das heißt, ich kann meinen Urgroßvater nach seiner Lebensgeschichte befragen oder vielleicht auch einen Elternteil, das sehr früh verstorben ist. Da gibt es dann die Möglichkeit, den vielleicht sehr früh verstorbenen Vater oder die Mutter wirklich kennenzulernen, etwas über das Leben dieser Person zu erfahren. Denken Sie auch an das vorhin schon erwähnte Beispiel der ZeitzeugInnen des Holocausts. Also da ist es ja auch nicht so, dass man diese Person vorher kannte, dass man ein enges Verhältnis zu denen hatte. Da geht es vielleicht auch gar nicht so sehr darum, dass man die gesamte Person kennenlernt, sondern einzelne Geschichten. Also muss man, denke ich, auch nochmal unterscheiden, geht es mir hier wirklich um eine Person in ihrer gesamten Komplexität oder geht es mir nur um bestimmte Episoden, denen ich mich auf diese interaktive Art und Weise dann annähern kann. Und dieser Nutzungsvariante des Kennenlernens wird halt deswegen ein geringeres Problempotenzial zugesprochen, weil die nutzenden Personen eben weder in einer akuten Trauersituation sind, noch eben umfassende persönliche Erinnerungen an die repräsentierte Person haben. Es geht also ausdrücklich nicht darum, eine verlorene Sozialbeziehung wiederhaben zu wollen, weil es diese Sozialbeziehung nie gegeben hat. Man kann also sagen, nur was wir haben, können wir verlieren und nur was wir verloren haben, können wir betrauern. Vielleicht kann man diesen Gedanken so zusammenfassen. Der Modus des Wiederhabens wird demgegenüber jetzt aber weitaus stärker problematisiert, denn hier hat es diese prämortale Beziehung ja durchaus gegeben und die war mitunter sehr emotional, sehr intensiv und hier ist üblicherweise Trauer im Spiel und eben auch der Wunsch häufig nach einer Umkehrung des eigentlich Unumkehrbaren. Also zugespitzt könnte man zusammenfassen, die größte Akzeptanz haben eben solche Anwendungen, bei denen das Ausgangsmaterial nicht verändert wird, sondern nur bestimmte Sequenzen selektiert werden, ohne dass eben der Anspruch besteht, die verstorbene Person hierdurch wiederhaben zu wollen. Und demgegenüber die geringste Akzeptanz haben Avatare, die eben diesen neuen Output generieren und die Nutzer den Anspruch damit verbinden, diese verstorbene Person hierdurch wiederhaben zu können. Ich komme jetzt zum Schluss. Wir können uns nochmal fragen, was folgt jetzt aus all dem? Was können wir denn festhalten? Naja, also zunächst einmal muss man sagen, das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Einschränkung, dass wir noch keine empirisch belastbaren Daten haben über die Wirksamkeit, aber auch über die Gefahren von Chatbots und Avataren. Also wir können schlichtweg auf einer empirisch-wissenschaftlichen Grundlage nicht sagen, ob das jetzt was Förderliches pauschal ist oder was eher Hinderliches, weil die Technologie, wie schon gesagt, einfach noch nicht die entsprechende Verbreitung hat. Es existieren zwar vereinzelte Erlebnisberichte, vielleicht kennen Sie das auch, gerade so in Presseartikeln liest man das immer mal wieder. Ich habe ja auch schon ein paar einschlägige Beispiele gezeigt. Man darf halt nicht vergessen, das wurde nicht in einem wissenschaftlichen Setting erhoben. Es wurde keine wissenschaftliche Auswertung gemacht nach bestimmten Kriterien. Das sind letzten Endes Einzelerzählungen, die uns noch keine hinreichenden Rückschlüsse geben können. Was es also in jedem Fall bräuchte, wäre auch nochmal eine differenzierte Betrachtung und Sensibilität für die Individualität von Trauerbedürfnissen und Verläufen. Also man muss ja immer überlegen, von was hängt es denn jetzt ab, ob jetzt so ein Avatar eine Lösung ist oder ein Problem oder vielleicht auch keins von beidem. Ich denke, da gibt es viele verschiedene Faktoren. Man kann ja einmal fragen, um wen handelt es sich eigentlich bei der verstorbenen Person? Unter welchen Umständen ist diese Person ums Leben gekommen? Wie war denn die Beziehung zu ihr? War das eine eher harmonische Beziehung? War die sehr konfliktträchtig? Steht da noch irgendwas im Raum, was ungeklärt ist? Auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt wird denn auf solche Dienste überhaupt zurückgegriffen? Ich denke, das spielt eine große Rolle, ob ich einen Avatar unmittelbar nach dem Verlust einsetze oder vielleicht erst einige Zeit später, vielleicht sogar erst Jahre später. Gleiches gilt auch für die Medienkompetenz der Nutzenden und damit verbundene Ansichten und Erwartungen. Also je nachdem, wie gut ich mich auskenne mit dieser Technologie, weiß ich auch in etwa, was ich erwarten kann und was ich nicht erwarten kann. Und man muss natürlich auch fragen, geht es denn immerzu um eine digitale Permanenz oder geht es nicht auch vielmehr so um temporäre Erinnerungen, dass man im Prinzip nur zu bestimmten Gelegenheiten den Kontakt sucht und sich damit auseinandergesetzt. Vielleicht soll es auch einfach nur eine einmalige Gelegenheit sein. Ein letztes Gespräch, in dem man nochmal in dieses doch vertraute, wenn auch künstlich erzeugte Gesicht des Gegenübers blicken kann, dann nochmal ein paar Dinge einfach loswerden kann, dass man einen versöhnlichen Abschluss findet. Also denken Sie an das Beispiel aus Südkorea, da war es ja letzten Endes genau so. Das war ja auch eine einmalige Sache. Und man muss auch fragen, wird denn das digitale Weiterleben des anderen wirklich als ein Weiterleben verstanden, auch von den Nutzenden? Also geht es wirklich darum, dass dieser Mensch wirklich am Leben gehalten wird und dass man auch eine Identität erkennt zwischen Avatar und Person? Also ist das wirklich immer das leitende Motiv? Und selbst wenn es so wäre, dass man einen Menschen tatsächlich, oder sagen wir vielmehr, dass man tatsächlich etwas wiederhaben möchte, wäre trotzdem noch zu fragen, was genau will man eigentlich wiederhaben? Ich hatte es ja schon angedeutet. Also geht es wirklich darum, einen Menschen in seiner gesamten Komplexität quasi nachzubauen, wiederzuhaben? Oder sind es nicht eher bestimmte Eigenschaften, die Art und Weise, wie dieser Mensch gesprochen hat? Geht es dann vielleicht auch eher so um Smalltalk-Unterhaltungen, wo gar nicht so sehr die wirklichen Inhalte des Gespräches entscheidend sind, sondern vielmehr die Art und Weise, wie dieses Gespräch geführt wird? Man kann da noch ein bisschen weiter sinnieren und überlegen, was wären denn mögliche Anwendungsbereiche, die vielleicht auch eher einen, ich sag mal in Anführungszeichen, spielerischen Charakter haben. Also muss denn alles mit einer enormen Bedeutungsschwere aufgeladen werden? Ist es vielleicht auch einfach für den einen oder anderen versöhnlich, wenn jetzt beispielsweise das kleine Kind die Gute-Nacht-Geschichte mit der Stimme der Großmutter vorgelesen bekommt? Auch das gibt es mittlerweile. Würden vielleicht auch viele sagen, um Gottes Willen. Aber vielleicht findet das der ein oder andere ja doch persönlich oder hilfreich oder was auch immer. Und dann geht es vielleicht auch gar nicht immer nur um Trauerbewältigung. Also was ich damit sagen will, es wäre wichtig, einfach mal so ein bisschen den Blick zu öffnen. Was kann man von dieser Technik überhaupt erwarten? Und ist denn grundsätzlich alles problematisch oder gibt es nicht bestimmte Szenarien, wo es vielleicht gar nicht so problematisch ist, wie man vielleicht erst mal annehmen könnte? Bei all dem, das muss ich Ihnen ja nicht erzählen, muss man bedenken, Trauer ist ein dynamischer Prozess, der eben nicht linear verläuft, sondern eben viele Wendungen aufweist. Das heißt, einmal getroffene Entscheidungen können zu einem späteren Zeitpunkt revidiert werden. Und was sich zunächst als hilfreich erweist, muss das nicht auf Dauer sein. Und mit der Trauer wandeln sich eben auch Einstellungen von Hinterbliebenen zu dem Verlust und damit auch verbundene Bedürfnisse nach adäquaten Interaktionsformen. Ich denke, sämtliche, bald mehr, bald weniger begründete Vorbehalte gegenüber diesen Technologien ändern letztlich nichts daran, dass sie sich weiterentwickeln werden, dass sie aller Voraussicht nach auch in Zukunft noch an Verbreitung gewinnen werden. Noch scheint vieles davon Zukunftsmusik zu sein. Und in der Tat werden die aktuellen Möglichkeiten oftmals überschätzt, das muss man auch sagen. Denn aktuell ist es so, dass man wirklich noch enorm viele Daten bräuchte, um die Verhaltenskomplexität eines Menschen auch nur annähernd glaubhaft zu simulieren. Noch sind Avatare nicht dazu imstande, auf sämtliche Fragen persönliche Antworten zu geben. Noch müssen weitere sozusagen neutrale Daten hinzugefüttert werden, damit es auch nur ansatzweise so als Gefühl vermittelt einer echten Unterhaltung. Und noch lässt sich ein Avatar von seinem Original mehr oder minder zuverlässig unterscheiden. All das könnte sich aber in Zukunft ändern, denn neben dem technischen Wandel spielt hier auch der demografische Wandel mit hinein. Derzeit ist es noch so, dass die überwiegende Mehrheit der jährlich verstorbenen Menschen den größten Teil ihres Lebens in einer Zeit vor dem Durchbruch des Internets als populäres Alltagsmedium verbrachte. Und umgekehrt ist der frühzeitige Tod von sogenannten Digital Natives, deren digitale Hinterlassenschaften ja wirklich auch dann eine postmortale Relevanz entfalten können, noch ist das vergleichsweise selten. Wie aber verhält es sich in einer zukünftigen Gesellschaft, die eines Tages nahezu vollständig aus Digital Natives besteht, sodass die Bezeichnung Digital Native eigentlich schon obsolet wird? Die nach dem Tod hinterlassenen digitalen Vermächtnisse würden dann nämlich auf einer mithin 7, 8 oder gar 9 Jahrzehnten andauernden Online-Kommunikation beruhen, was wiederum weitere Möglichkeiten für das digitale Weiterleben mit sich bringen würde. Und vielleicht ist es auch einfach eine Frage der kulturellen Gewöhnung daran, dass Kopräsenz auch nun mal auch digital vermittelt werden kann, dass technische Anwendungen durchaus Emotionen regulieren können und dass Lebensverläufe digitale Manifestationen erhalten, die über den Tod hinaus wirksam sind. Ich denke, angesichts dieser Entwicklungspotenziale erscheint es umso wichtiger, sich nicht erst in Zukunft, sondern bereits im Vorfeld Gedanken über ihre gesellschaftlichen, kulturellen und ethischen Dimensionen zu machen. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.